Herzlich willkommen bei Der Hund, ich Mensch, der Podcast für Hunde, Menschen und die, die es werden möchten. Mein Name ist Dirk Pfeiffer und ich unterhalte mich mit Kai Kramer über die außergewöhnliche Beziehung zwischen Mensch und Hund, positive Erziehung und Hobbys. Kai ist professioneller Hundetrainer und Hundemensch. In der heutigen Episode geht es um Hunde aus dem Tierschutz, Teil 1.
Auch heute haben wir uns Verstärkung dazu geholt, weil diesmal haben Dirk und ich überhaupt keinen Plan. Es geht um Tierschutzhunde. Und da ich noch nie einen Hund aus dem Tierschutz gekriegt habe, und ich glaube, Dirk, du auch nicht.
Nee.
Also ich habe jetzt einen aus dem Tierschutz. Meine Frau hat einen, aber den habe ich ja nicht angeschafft. Den kann ich nur als Erwachsenen. Ja, und meine Schwester hat auch einen aus dem Tierschutz, ja. Die mich auch echt mehrfach gedrängt hat, so eine Folge zu machen über Tierschutzhunde, muss man ich dazu sagen. Dirk, wie geht's dir?
Sehr gut.
Was macht der kleine Frechdachs?
Der schläft gerade.
Sehr, sehr gut. Ja, meine sind gerade eishäusig. Ja, also unsere Fachunterstützung heute ist Sanne. Sanne hat eine Pflegestelle für Tierschutzhunde aus, ich glaube, Rumänien.
Ja, genau, Rumänien, aber auch Spanien und aus Ungarn hatte ich auch schon Hunde da, also genau.
Ah, okay. das Erste, was mich ja umtreibt, ist so ein bisschen, das kann doch nicht jeder machen, oder? Also so eine Pflegestelle aufmachen, so, weiß ich nicht. Du musst ja entsprechenden Platz haben, vielleicht wollen die auch irgendwelche Kompetenzen von dir, sage ich jetzt mal, ne, irgendwie. Die können sicherlich auch nicht übermäßig wählerisch sein. Ist ja ein allgemeinnütziger Verein, oder?
Ja, genau. Ne? Gut, also ich kann so ein bisschen von meiner Historie erzählen, wie ich dazu gekommen bin, weil ich denke, da gibt's unterschiedliche Wege, Pflegestelle zu werden. Und bei mir war es halt einfach so, dass ich damals mit 18 meinen ersten Tierschutzhund, also meinen eigenen ersten Tierschutzhund aus Spanien bekommen habe. Der lebt immer noch, der wird jetzt 20.
Boah.
Genau.
Ich würde gerade sagen, Hafumi, hast du das gehört, aber die ist gar nicht da.
Genau. Und ich hatte dann damals, nachdem der, ich glaube, so ein Jahr da war, überlegt, einen zweiten Hund dazuzunehmen und habe aber dann gesagt, ich weiß nicht, ob ich einen zweiten Hund jetzt langfristig haben kann aufgrund meiner damaligen Lebenssituation. Und dann hat sich einfach die Möglichkeit ergeben, eine Pflegestelle zu machen, in der Kooperation damals noch mit dem Tierheim in Spanien, mit dem ich damals zusammengearbeitet habe, ist schon lange her. Und dann hat sich das irgendwie ergeben, dass wir darüber gesprochen hatten und dadurch, dass ich von dem Tierheim einfach schon einen eigenen Tierschutzhund hatte und wir gut kooperiert haben und wir uns gut verstanden haben, habe ich dann einen Pflegehund aufgenommen, meinen ersten damals. Und den hatte ich auch tatsächlich innerhalb der Familie vermittelt. Und aufgrund von einem Todesfall ist sie dann vor 7 Jahren wieder zu mir gekommen. Das heißt, mein erster Pflegehund ist jetzt mein Zweithund.
Scheiße.
Genau.
Wie alt war da dein Ersthund, als du diesen zweiten Hund dazugekriegt hast? Also den Pflegehund dann, ja.
Genau, also Sam war 5, damals, als er gekommen ist. Also dann war er 6 Jahre alt, als der Pflegehund kam. Und die Pflegehündin war 6 Monate, genau.
Oh, ja, okay. Aber da ist der ja auch noch fit genug mit 5, ne?
Ja.
Oder 6.
Also schon auf jeden Fall. Wobei ich auch sagen muss, der Sam, der ist halt von seinem Wesen mit allem verträglich. Also das ist halt schon ein geeigneter Pflegestellenhund, also ein anwesender Hund quasi, der alle willkommen heißt. So, das ist ein großer Vorteil. So.
Das ist sehr gut.
Ja.
Man muss dazu sagen, wenn man Pflegestelle ist und hat bereits Hunde im Haus, muss man halt natürlich erstmal schauen, ist mein Hund oder sind meine Hunde geeignet dafür, fremde Hunde vielleicht auch länger ins Haus zu lassen. Ich denke, da sollte man ein gutes Gespür für haben, ob der eigene Hund damit gut umgehen kann oder ob ich ihn vielleicht damit eher belaste. Und das sollte man auch auf jeden Fall besprechen, bevor man die Idee hat, eine Pflegestelle zu machen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass es dann zu Reibereien kommt oder dass der eigene Hund vielleicht benachteiligt wird oder wie auch immer.
Verstehe.
Genau.
Und dann hast du einfach da die Organisation einfach angeschrieben und gesagt, ich will eine Pflegestelle aufmachen. Und dann haben die gesagt, ja, ist gut,
ja, oder? Ja, damals war das tatsächlich noch alles sehr unbürokratisch. Das ist, war der Anfang der Tierschutzarbeit im Ausland. Das ist jetzt schon wirklich lange her. Und heute funktioniert es auch anders. Also bin ja mittlerweile Pflegestelle für einen Tierschutzverein in Rumänien schon seit Jahren. Da bin ich auch zufällig dran gekommen und war dann auch selber vor Ort und habe da mitgeholfen, ein paar Wochen in dem Shelter, also in dem privaten Tierheim in der Nähe von Bukarest, wo halt Christina auch wohnt, die den Shelter gegründet hat. Und ich habe mit der gewohnt und habe dann den Alltag mit ihr zusammen dort vor Ort erlebt und auch gesehen, dass die Hunde dort gut versorgt werden. Also mir war es halt einfach wichtig, dass ich für einen Verein aktiv bin, der tatsächlich gute Tierschutzarbeit leistet. Weil da muss man halt auch sagen, es gibt überall schwarze Schafe, auch im Tierschutz. Und deswegen ist es für mich immer ganz wichtig, nicht einfach einen Hund aus dem Ausland oder egal woher zu holen, sondern immer zu schauen, also was ist das für ein Verein? Welche Ziele verfolgt der Verein? Und was leistet der Verein vor Ort? Ne? Also das ist halt für mich persönlich wichtig. Und ich denke, Tierschutz funktioniert auch nur mit bestimmten Werten und nicht Hauptsache, die Hunde sind vermittelt. Darum geht es halt in erster Linie nicht. Sondern auch dort ist es so Kastrationsprogramme, Aufklärungsarbeit. Ne? Also das ist halt so der Tierschutzverein, der vor Ort auch so arbeitet und natürlich die Hunde dann auch von der Straße aufnimmt.
Okay, also habe ich das richtig gehört? Ihr kastriert die alle?
Also alle, die natürlich im Tierschutz, also in dem Shelter sind, ja, auf jeden Fall. Aber auch Leute unterstützen, die sich zum Beispiel keine Kastration leisten können und Aufklärungsarbeit für Kastrationsprogramme. Das Problem ist ja, dass sehr viele Straßenhunde dort sich unendlich vermehren und das soll eingedämmt werden.
Ja, ich hatte mich nur deswegen gewundert, weil also meine letzte Hündin, also vor Fumiko, war zwar nicht aus dem Tierschutz, aber aus dem Tierheim hier und da scheint es ein Umdenken zu geben, die kastrieren die nicht mehr alle. Da war ich damals auch ein bisschen erstaunt, ich dachte, okay, ich dachte, die sind immer alle kastriert, wenn ich die auch sehr aus dem Tierheim kriege. Das war das in Großhansdorf und nö, war da nicht.
Ja, also ich glaube, aus dem Auslandstierschutz macht man es grundsätzlich noch einfach, weil man weiß, es muss sein, um halt auch die Problematik einzudämmen. Ja. Mhm.
Es gibt dann zu viele Hybriden, gehe ich mal von aus, ne, weil die paaren sich ja dann untereinander. Das sind so viele unendliche Mischlingsrassen. Ne?
Ja, also ich glaube, das ist halt egal erstmal, wer sich da wie paart, aber sie paaren sich unendlich. Und genau.
Immer mehr.
Ja. Und das ist halt ein Riesenproblem. Ja. Ne?
Also weil du sagtest irgendwie, dass das dass du ja gucken musst, ob dein Hund das verträgt. Mhm. Ne? Hast du das vorher irgendwie mal ausprobiert oder so? Und vor allem hat das auch irgendwer überprüft? Ich meine, sagen kann das ja jeder. Ne?
Ja, also gut.
Gott, ich glaube, ich bin so dumm, wenn ich das alles will, dass man das überprüft.
Es ist grundsätzlich schon richtig und wichtig, dass man überprüft. Also da bin ich auch mittlerweile durch meine langjährige Erfahrung so, man muss sich die Pflegestellen anschauen und man muss halt genau schauen, ist der Hund dort gut unter und passt das? Ne? Also es bringt nichts, wenn der Hund nicht zur Person passt oder in das Zuhause, die Pflege zu Hause oder nicht umgekehrt. Deswegen ist schon wichtig, dass man da ganz genau hinschaut. Da ich, bei mir hat es ja ein bisschen anders angefangen, weil mein Hund kam ja aus dem Tierheim und die Menschen von vor Ort kannten ja meinen Hund und haben gesagt, ja, der versteht sich ohne Probleme mit dem und dem Hund.
Okay.
Das wird gut so, haben sie keine Bedenken. Was denkst du? Und ich habe das halt genauso gesehen, weil ich meinen Hund dann auch kannte. So. Genau. Und hatte da auch vielleicht einfach Glück mit der Zeit, dass es immer unproblematisch tatsächlich war.
Ja. Sehr gut. Ja.
Ich finde das manchmal auch schwer zu beurteilen. Also ich hatte eben gesagt, Tierheimhunde hatte ich, ne? Und die verhalten sich ja oft im Tierheim dann auch anders, als wenn du sie mit nach Hause nimmst halt, ne? Also ich kann mich da, als ich Fumi schon hatte, wollten wir einen Zweithund haben. Also ich habe jetzt ja auch einen Zweithund, aber erst sollte es einen aus dem Tierheim werden und das war Yuki, war ein Akita. Hat sich total gut benommen im Tierheim. Wir sind mit Fumi dahin gegangen, alles war gut. Dann sind wir auf eine Hundewiese gegangen, zum Glück auf eine Hundewiese mit einer anderen Trainerin, ne? Da ist er dann sofort auf einen anderen kleinen Hund losgegangen halt, ne? So, das war vorher nicht so richtig absehbar. Mhm. Ne?
Ja, also klar, hast du auf jeden Fall recht. Die Hunde verhalten sich auf dem Tierheim auch anders als dann im neuen Zuhause oder sonst in einer anderen Situation. Deswegen ist es grundsätzlich auch wichtig, dass die Person, die eine Pflegestelle macht, zumindest Tierschutzerfahrung hat. Also das ist ja auch so die Frage, die du eben gestellt hast, kann das jede x-beliebige Person machen? Ich persönlich sage da eher nein, weil die Person braucht meiner Meinung nach Erfahrung, auch Kenntnis vom Hundewesen, ne? Also dass man halt schon auch ein Gefühl dafür hat, für das Individuum Hund, ne? Weil die Hunde, wenn ich halt kein Gefühl habe, kein Gespür habe, wie mein Gegenüber Hund drauf ist, dann kann das halt ganz schön in die Hose gehen. Deswegen, diese Erfahrung sollte man meiner Meinung nach schon haben. Es gibt Pflegestellen, die noch nie einen Hund hatten und die ganz neu anfangen. Da ist dann die Kooperation, ganz enger Kontakt notwendig, dass zum Beispiel ein deutscher Tierschutzverein vor Ort berät und auch zur Seite steht. Das habe ich jetzt auch gerade aktuell erlebt, wo eine Person sich das erste Mal einen Tierschutzhund auf Pflegestelle nehmen will, sich nicht binden möchte auf lange Zeit und deswegen das erstmal so ausprobieren möchte und dann diese andere Organisation, nicht meine, wo ich aktiv bin, eine andere, aber mit zwei Leuten vor Ort ist, falls etwas sein sollte, dass die mit Rat und Tat zur Seite stehen. Dann geht das schon, aber braucht intensive Betreuung, ne?
Ja, kann ich mir tatsächlich auch ein bisschen vorstellen, dass das, wenn jemand so ganz unbelastend da reingeht und dann so aber eine Begleitung hat, ich habe mit meinen, also mit den Shibas, mit unseren Hunden, da sagt man auch immer, das ist kein Anfängerhund, sollte man lassen, aber meine Züchterin, die trifft, da war früher vor Corona, haben wir uns einmal im Jahr getroffen mit allen. Und einer der besterzogenen Hunde da war halt von jemandem, da war das der Ersthund. Ich glaube, weil die da einfach unbedarft reingegangen sind, haben sich, aber waren bemüht. Die haben sich einfach gekümmert, die haben sich informiert, ne, die haben sich Mühe gegeben. Und da hat das deswegen sehr, sehr gut funktioniert vielleicht auch. Ne?
Ja, man muss auch dazu sagen, es gibt viele Tierschutzhunde, die auch totale Anfängerhunde sind. Also es ist jetzt nicht so, dass die irgendwie alle problematisch wären, sondern ganz im Gegenteil. Ich hatte jetzt so um die 20 Pflegehunde in den ganzen Jahren bei mir gehabt.
Dann hätte ich jetzt an ihr deiner Stelle jetzt 20 Hunde.
Ja, ist mir auch tatsächlich immer sehr schwer gefallen. Nicht bei allen sehr schwer, aber bei manchen extrem schwer, die nochmal abzugeben. Aber ich konnte nicht. Es ging, wäre nicht anders möglich gewesen, wegen den Kapazitäten einfach.
Man kann so nicht alle behalten.
Nee, es geht einfach nicht. Ja. Und solange man ein gutes Zuhause findet, kann man auch loslassen. Genau.
Sehr schön.
Ja, aber was ich sagen wollte, ich hatte in den ganzen Jahren einen Hund, der wirklich traumatisiert war. Und da hat es 4 Wochen gedauert, bis der aber auch echt cool wurde. Also der hatte eine Woche im Keller verbracht, der wollte nicht hochkommen, der hat sich nicht anfassen lassen die ersten Tage. Ich habe dem immer Futter hingestellt, bin immer mal runtergegangen, habe mich angeboten, habe gemerkt, er schreckt zurück. Dann bin ich ein paar Stunden später wieder runtergegangen. Also ich habe ganz viel Geduld und Zeit und auch Verständnis gehabt, dass ich mich auch ihm nicht aufzwänge. Also ich habe ihn selbst bestimmen lassen, wann ist er soweit, für hochzukommen. Und habe ihm quasi mehrere Angebote gemacht. Und nach einer Woche ist er von alleine hochgekommen und hatte immer noch Angst. Aber es hat sich einfach mit der Zeit so gut entwickelt, dass nach 4 Wochen konnte ich dann problemlos mit dem, wie mit allen anderen Hunden, spazieren gehen. Also es hat einfach sich gelohnt, diese Zeit dem Tier zu geben. Und wenn man diese 2 Situationen oder die 2 Bilder nebeneinander hat, wie er angekommen ist und wie er nach 4 Wochen war, also das hätte man sich nicht vorstellen können. Ne? Also selbst bei Tieren, die anfänglich wirklich sehr schwierig wirken, kann das mit Zeit echt nochmal was ganz anderes bedeuten. Und das ist auch für mich das Schöne bei der Tierschutzarbeit, dass ich sage, die meisten Hunde, die hatten noch nie das Glück, so anzukommen. Und wenn man aber ihnen die Zeit gibt zum Ankommen, dann sind es wirklich auch kleine Diamanten. Ja.
Ja, super, das hört sich mega an. Das ist so gerade für die Zuhörer auch wichtig, ne, die dann immer so ein bisschen skeptisch sind denen gegenüber, um zu sagen, ha, soll ich wirklich, ne, und was ist, wenn der Hund irgendwas hat oder sowas? Ich finde das super. Ich finde das echt mega, wirklich.
Ja. Und also nochmal da zurück, dass du ja sagst, also nicht jeder kann so eine Pflegestelle halt sein, ne? Also auf der Ebene, dass ich jetzt sage, okay, dass da nicht jeder zu in der Lage ist, ne? Das ist mir klar. Aber kommt dann vielleicht auch mal der Verein vorbei und guckt sich das an, wie die da leben oder was?
Ja, also im Prinzip sind die Pflegestellen meistens ja bekannt. Also wenn du selber Pflegestelle bist, dann hast du regelmäßig Kontakt zu den Leuten vom Verein. Oft ist das auch so, dass die Pflegestellen dann vor Ort sind, wo der Verein ansässig ist. Bei mir ist das jetzt ein bisschen was anderes, weil ich selbst in Rumänien war und auch alle kenne. Und auch wenn der Verein jetzt nicht im Saarland sitzt, also der deutsche Partnerverein nicht im Saarland sitzt. Aber oft ist es so, dass die Pflegestellen dann im Umkreis des Vorstandes, also des Vereinssitzes quasi sind, dass da auch regelmäßig Leute vorbeikommen können, austauschen können oder dass es Feste gibt, wo man sich regelmäßig trifft. Also das hat dann schon meistens so eine Verbundenheit. Oft sind die Menschen ja auch Mitglied dann in dem Tierschutzverein selbst. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendwer mal kommt und sagt, er macht eine Pflegestelle und man hat da eigentlich keinen Kontakt. Also das habe ich so noch nicht gehört. Gibt es bestimmt auch, wenn Pflegestellen nicht sehr seriös arbeiten, Tierschutzvereine nicht seriös arbeiten mit Pflegestellen.
Okay. Ja, okay. Jetzt vielleicht ein ganz anderes Thema. Du hattest es gerade schon, glaube ich, so ein bisschen angeschnitten. Aber was, also ich kenne das Thema, wenn du einen Hund dir anschaffst und jetzt schon einen hast, dass du die eben zusammenführst, ne? Und das ist ja manchmal schon schwierig. Katzen nochmal eine ganz andere Hausnummer, ne? Und jetzt hast du das ja eigentlich ständig sozusagen, ne? Oder was hast du, 20 Hunde, sagtest
ja,
du, ne?
Wobei ja, wobei die jetzt nicht alle in einem Jahr da waren.
Nein, schon klar, aber du hattest 20 Mal die Situation, genau, einen neuen Hund da reinzubringen mit deinen schon zwei existierenden. Genau. Ne, von dem du vielleicht nicht so richtig wusstest, wie die jetzt alle aufeinander reagieren.
Ja, genau. Also grundsätzlich muss ich dazu sagen, meine Hunde sind echt entspannt. Also ich hatte bisher nie die Situation, dass es da irgendwie zu Beißereien kam oder dass ich irgendwie das Gefühl hatte, das würde jetzt nicht passen. Mein Mädchen ist da so ein bisschen zickiger an sich. Da muss ich immer so ein bisschen aufpassen. Es ist in Ordnung, aber ich kann deswegen auch nicht jeden Hund in Pflege nehmen. Also wenn ich jetzt einen Hund nehmen würde, der total hyperaktiv wäre, das könnte mein Mädchen nicht. Also da würde die ganze Zeit regeln wollen oder wäre halt auch genervt, weil der Hund zu hektisch ist, zu nervig ist. Das würde nicht funktionieren. Deswegen achte ich grundsätzlich schon darauf, bevor ein Hund in Pflege kommt, passt er auch zu meinen. Ne? Das ist schon wichtig. Aber dann vor Ort hatte ich tatsächlich einfach im Garten probieren, ist alles okay. Es ist auch bei mir auf dem Grundstück nie ein Problem gewesen. Das sagen ja auch viele, besser erstmal außerhalb vom Grundstück. Das mache ich persönlich nicht, weil ich weiß, es funktioniert. Da bin ich einfach sicher.
Okay.
Aber wenn man unsicher ist, sollte man es vielleicht, oder sollte man es eher nicht in dem eigenen Bereich machen, dass es kein Revierverhalten geben könnte.
Genau. Also es ist auch das so, wie ich das immer mache mit anderen Leuten, ne? Oder auch mit meinen, ne? Mit genau. Odin, ne? Erst gemeinsam, das ist ein Wundermittel ist für mich immer, wenn man Hunde miteinander vergesellschaften will, gemeinsames Spazierengehen, ne? Und dann irgendwann reingehen.
Genau, also
ne?
Das ist auch das, was ich immer empfehle, wenn Leute oder wenn Hunde grundsätzlich erstmal mit fremden Hunden ein bisschen unsicherer sind. Genau, das Spazierengehen ist immer super, ja.
Das lockert die ganze Sache ein bisschen auf.
Genau.
Ja.
Ja. Und hattest du denn schon mal richtig Probleme? Also, dass du sagtest, okay, dass du da richtig Arbeit mit hattest, sage ich jetzt mal, dass du da die Hunde zusammenführst? Oder hat das immer reibungslos
geklappt? Also, bei meinen echt immer reibungslos. Also, ich hatte immer Tierschutzhunde und sehr, sehr soziale Hunde. Also ich habe auch Freunde, Bekannte, die kommen mit ihren Hunden rein, ohne dass sie sich vorher irgendwo getroffen haben. Das geht bei meinen Hunden, weil ich halt einfach meine Hunde kenne und weiß, dass alles ist cool. Also sind einfach sehr gastfreundliche Hunde.
Ja, sehr schön. Das ist schön zu hören, ja. Das ist auch eine Freundin von mir, die hat einen Hund, das ist so ein Labradoodle. Mhm. Und der ist eigentlich, also sie hat sich immer geärgert, dass der sich immer sofort unterbuttern lässt von allen, ne? So auf der Hundewiese. Da habe ich gesagt, das ist total super. Wenn du jetzt so eine hast, wie meine Hündin, die sich dann nicht die Butter vom Brot lässt, musst du ständig zum Tierarzt oder irgendwelche Rechnungen bezahlen und so. Das ist auch nicht schön. Lieber, wenn der sagt, nee, ist okay. Ja. Aber wie gesagt, also dadurch, dass du diese, das ja für dich irgendwie so eine Sache ist, die du immer und immer wieder hast, hast du einmal vielleicht ein paar Tipps dazu, wie man sowas angeht, sodass man die Hunde miteinander vergesellschaftet und vielleicht auch mal dazu, wie das ist, wenn man eben jetzt zum Beispiel so einen ängstlichen Hund zu sich nach Hause geholt hat, wie man da an so ein bisschen vorgeht, also jetzt vielleicht nicht so ein Extremfall, wie du gerade geschildert hast, der dann einfach nur im Keller hockt und du da dann ja wahrscheinlich passiv einfach gewartet hast, ob er Kontakt aufnimmt oder so, ne? Oder? Also ist jetzt schon ein sehr Extremfall. Aber kann ja sein, dass sich jemand auch aus dem Tierheim oder Tierschutz sich einen Hund holt und der ist erst sehr ängstlich. Hast du da so ein bisschen Tipps?
Ja, also es kommt halt immer so ein bisschen drauf an, ob man schon eigene Hunde mit im Haus hat. Also ich muss sagen, alle der Pflegehunde oder Hunde, die ich neu dazu bekommen habe, haben immer von den Hunden gelernt, die schon im Haus waren. Also eigentlich, wenn du einen sicheren Erst- oder und Zweithund zu Hause hast, lernen auch ängstliche Hunde ganz schnell von den sicheren Hunden, dass sie merken, okay, ich habe hier nichts zu befürchten, es ist alles in Ordnung, ich kriege hier mein Essen, ich kriege hier mein Trinken und wir gehen spazieren. Also die lernen ja auch ganz viel voneinander. Das sind ja sehr soziale Tiere. Mhm. Und das ist schon mal, wenn man sichere Ersthunde im Haus hat, ein ganz großer Vorteil. Das auf jeden Fall. Aber grundsätzlich rate ich halt immer, ob jetzt ein Pflegehund neu kommt oder auch ein eigener Hund, den man aus dem Ausland oder aus dem Tierschutz adoptiert, ganz viel Geduld mitzubringen. Also Geduld ist das A und O, dass man die Tiere nicht überfordert und auch die Zeit. Also so, wenn man jetzt Pflegestelle ist, so eine Vermittlung kann ganz lange dauern, kann aber auch ganz schnell gehen. Also manche Pflegehunde waren bei mir 3 Wochen nur da, weil ich schon im Vorhinein jemanden hatte, der Interesse an dem Hund hatte. Aber ich hatte auch schon Hunde da, die waren 4 Monate da. Na, also es kann ganz unterschiedlich sein, wie der Hund vom Wesen ist, auch was er für Erfahrungen vorher gemacht hat. Und da muss ich halt einfach immer ganz viel Zeit und Geduld mitbringen und natürlich auch die neue Situation, den Hund in diese neue Situation gewöhnen, dass er halt Vertrauen auch bekommt. Ne? Also das Wichtige ist tatsächlich, den Hund nicht überfordern, zu reagieren, wie der Hund auch reagiert. Das ist ja, das kennt ihr ja auch, einfach eine Gegenseitigkeit, wie ich mit dem Hund umgehe. Und dann spüre ich ja auch nach und nach, was kann ich mit dem Hund jetzt, wie ist der nächste Schritt, was ist vielleicht eine Überforderung noch für den Hund. Da brauchst du natürlich dann auch die Erfahrung, das halt gut einschätzen zu können. Ja, aber Geduld und Verständnis ist einfach ein ganz wichtiger Aspekt, den man mitbringen muss, ob man jetzt Pflegestelle ist oder einen Hund adoptiert.
Das auf jeden Fall, ja.
Gibt's da so verschiedene Trigger? So jetzt bei 20 Hunden, die du schon gehabt hast. Gibt's da irgendwie so eine Art, ja, jetzt so eine persönliche Auswertung, wo du sagst, okay, da reagieren die Hunde besonders stark drauf, jedes Mal, wenn du einen Hund holst, dass es immer irgendwo immer wieder das Gleiche ist, oder ist es bei jedem Hund wirklich anders? Also so.
Was genau meinst du damit? Ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig verstehe.
Diese, sagen wir jetzt mal, wenn du den jetzt zu dir hinholst oder mit dem spazieren gehst, die Außenreize zum Beispiel oder sowas, dass es immer wieder das Gleiche ist, weißt du, so was weiß ich, ein fahrendes Auto oder irgendwas anderes.
Ja, genau, Auto. Tatsächlich ist es ganz häufig, gerade bei den Tierschutzhunden, Autos, wenn sie auf der Straße gelebt haben. Das hat einfach dieses Geräusch. Das macht ihnen ganz oft Angst. Also bei meiner aktuellen Pflegehündin ist es auch so. Wir gehen draußen spazieren. Es kommt irgendwie ein LKW, ist noch krasser, oder ein Bus, was halt natürlich laut ist, was zischt. Das kennen die von stark befahrenen Straßen in Rumänien. Da muss man Schutz suchen. Da zucken die oft zusammen am Anfang. Bei manchen Hunden dauert das auch länger mit der Angst, das zu verlieren. Bei manchen geht es halt schneller, aber fast alle haben schon diese Trigger, Autos. Hm. Und oft auch Männer. Also es ist tatsächlich so, es klingt jetzt ein bisschen hart, aber leider ist es halt oft so, dass die Hundefänger Männer sind. Also weiß nicht, ob ihr halt schon so Bilder gesehen habt, wie Tiere in zum Beispiel Rumänien oder Spanien von der Straße eingefangen werden. Das ist teilweise, oder es ist eigentlich immer extremst brutal. Die sind sehr gewalttätig. Die Hunde werden teilweise schwer verletzt oder gewürgt. Und also es sind wirklich gewaltvolle Szenen. Und auch die Mitarbeitenden sind in den Tötungen, also in den Tierheimen, wo getötet wird zum Ende der abgelaufenen Zeit, Männer. Und deswegen haben ganz viele Hunde einfach Angst vor männlichen Personen, die vielleicht dann auch eine dunkle Stimme haben, oder auch vor Füßen von Männern, weil sie getreten worden sind. Also das heißt nicht, dass alle Hunde natürlich Angst haben, aber das ist was man beobachten kann. Aber das legt sich auch. Wenn sie die positive Erfahrung machen, okay, dieser Mann ist anders, dann legt sich das auch schnell.
Okay.
Ich dachte gerade, er kennt die Füße.
Ich wollte es auch gerade sagen. Oh mein Gott, das ist ein Männerfuß. Zack, reingebissen, weißt du. Wahnsinn.
Ja, das ist wirklich, Also muss man schon sagen, das kommt relativ häufig vor.
Ja, tatsächlich. Also ich habe das jetzt noch nie so mit Tierschutzhunden irgendwie in Zusammenhang gebracht, aber ich habe schon, bis wenn ich gehört habe, dass der Hund vor bestimmten Menschen Angst hat, dann waren es meistens tatsächlich, dass sie sagen, ja, der hat Angst vor Menschen. Ich habe noch nie gehört, der hat Angst vor Frauen. Ist halt so schade, aber naja, muss man mitleben. Hast du noch eine Frage?
Ich bin gerade am Überlegen. Ich habe so vieles.
Wer ist das Fang beim
Anfang? Ja, nee, was mich auch interessiert, also sind auch diese Tötungsstationen. Also das habe ich, also ich habe das jetzt immer, also bei Facebook oder so, da siehst du öfters mal so Bilder oder sowas, ne? Aber das würde mich mal interessieren, weil du jetzt auch gerade davon gesprochen hast, wenn die Zeit abgelaufen ist, wie viel Zeit haben denn die Hunde überhaupt?
Es kommt halt drauf an. In der Regel, also es gibt unterschiedliche Regelungen. Manche töten alle 14 Tage. So, das kann vorkommen. Also es gibt Tierheime, also Tötungen, die dann töten, wenn sie voll sind. Das Problem ist nur, in manchen Regionen sind die immer voll. Ne? Also das kann man sich nicht vorstellen, wenn man nicht vor Ort war. Aber ich kann es einfach mal so bildlich vielleicht darstellen. Man geht oder man fährt mit dem Auto durch Rumänien und es sind überall überfahrene Hunde. Das ist ein ganz schlimmes Bild. Also was bei uns Rehe sind, die überfahren werden, sind dort Hunde auf Landstraßen, weil überall Hunde sind. Und es ist halt eine große Masse. Und dementsprechend werden halt auch viele eingefangen, weil viele unterwegs sind. Und wenn die ersten sind getötet, da kommen die nächsten nach. Also es ist eigentlich ein schlimmer Kreislauf, aus dem man eigentlich so auch nicht rauskommt. Deswegen habe ich eben ja schon mal angesprochen, es braucht dringend diese Kastrationsprogramme. Und es bringt auch nichts, wenn man halt irgendwie mit Organisationen kooperiert, die Hunde nur aus diesen Sheltern, also aus diesen Tötungen freikaufen. Weil davon profitieren die auch wieder. Also es ist ganz perfide. Wenn man einen Hund dort freikauft, bekommen die, ich sag mal jetzt 100 Euro, ich weiß nicht den genauen Preis, aber das ist natürlich für diese Kommune, die diesen Shelter leitet, lukrativ.
Eine gute Einnahmequelle.
Genau. Deswegen ein guter Tierschutzverein, der versucht, eine Kooperation mit der Kommune hinzubekommen, dass die Hunde kostenlos da rausgeholt werden und eben nicht eine Einnahmequelle damit den Hunden entsteht. Aber das ist so die Realität vor Ort. Also es gibt da verschiedene Situationen und verschiedene Arten von diesen Public Shelter, also öffentliche Shelter, öffentliche Tierheime, und dort wird aber immer getötet. So. Und wenn die voll sind, dann ist es soweit. Und das ist halt ganz dramatisch, weswegen ja auch meine Leidenschaft gerade für den Auslandstierschutz sehr hoch ist, weil ich sage, klar, in Deutschland, wir haben auch volle Tierheime, aber bei uns werden sie nicht getötet. Also es hat für mich schon nochmal eine andere Stellung. Und man muss auch dazu sagen, im Auslandstierschutz, die meisten Hunde sind wirklich sehr sozial und gut integrierbar. Hingegen in deutschen Tierheimen oft Hunde sitzen, die als Welpen zu Familien gekommen sind, die sie nicht gut versorgt haben und dementsprechend dann auch oft nicht so einfach zu vermitteln sind. Ne? Das ist leider, also ich merke es halt auch hier im städtischen Tierheim bei uns vor Ort, leider sitzen da ganz viele Kangals, Hunde, die auf Listen sind, Schäferhunde, die leider auch oft bissig sind, weil ihre, ja.
Habt ihr noch eine Liste?
Ja, genau.
Okay, ja, wir hier in Schleswig-Holstein gibt es
ja keine mehr. Ja, doch hier, ja. Nee, wir haben es hier und das ist dann natürlich auch für viele Leute dann schwierig zu sagen, okay, wir hätten jetzt gerne einen Hund aus dem Tierheim und du gehst dann dahin, hast zwei Kinder und eine Katze zu Hause und dann heißt halt, ja, Katze geht nicht, mit Kindern geht nicht und dann sage ich, dann holt euch doch einen Hund aus dem Auslandstierschutz, vielleicht funktioniert es darüber.
Ich hätte dann, fällt mir noch ein, hast du eine Idee oder mal gehört, wie das denn angefangen hat da in Rumänien? Ich meine, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du die von Günter Bloch diese Berichte über verwilderte Hunde gibt von dem, zum Beispiel aus Italien. Die haben ja nicht so ein krasses Problem. Da gibt's verwilderte Hunde, aber das sind jetzt nicht so, wie du es gerade sagst, so Hunderte. Was ist da denn anders?
Gut, ich kann es nicht so genau beurteilen jetzt. Ich weiß nur, dass es in Süditalien auch echt problematisch ist. Also es ist schon so, dass die auch die Public Shelter voll haben. Also ich glaube, in fast allen Ländern im Süden, auch Griechenland, Kroatien, Portugal, Spanien. Also ich glaube, Rumänien ist vielleicht, ich weiß gar nicht mehr, ob es tatsächlich so ist, da sind vielleicht mehr Straßenhunde noch, aber eigentlich ist der Süden generell ein Problem damit, dass irgendwann ist es außer Kontrolle geraten. Und ich denke, es ist halt immer so, die Menschen vor Ort, denen geht es ja oft selber nicht so gut. Ne? Also die können sich halt einfach oft auch nicht, dann haben nicht die Ressourcen, sich vielleicht um die Problematik von den Hunden zu kümmern, wenn es einem selbst halt nicht gut geht. Also die finanzielle Situation von den Menschen in Rumänien oder halt auch in anderen südlichen Staaten ist ja eine andere oft als noch in Deutschland oder in den nordischeren Ländern. Ja. Weswegen auch da die Kapazitäten im Süden einfach auch nicht so groß oder so groß sind, um halt auch da noch für die Tiere vielleicht da zu sein. Ich glaube, da kommt vieles zusammen.
Naja, so, jetzt müssen wir nochmal irgendwie über Blumen und Bienchen sprechen. Also über irgendwas Nettes. Wir können die Zuhörer nicht so entlassen, das geht nicht. Ja, weiß ich nicht. Sonst vielleicht hast du eine erzähl doch, vielleicht hast du ein Erlebnis mit von 20 Hunden, da muss doch mal ein besonders lustiger oder ein besonderer dabei gewesen sein. Oder vielleicht einen, von denen du eigentlich lieber selbst behalten hättest.
Alle.
Oder irgendwie sowas. Alle. Ja, das ist auch, ich kann nicht ins Tierheim gehen oder
das,
so.
Das geht nicht. Das würde mir echt das Herz zerbrechen, jetzt wirklich, wenn ich jetzt überlege, wie viel Zeit und wie viel Energie da reingesteckt wird in den Hunden. Und dann musst du dann sagen, okay, jetzt muss ich dich abgeben, ne? Und boah, ja. das ist ja wie mein eigener Hund. Wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich müsste jetzt zu meiner Nachbarin bringen und sagen, da gehörst du jetzt hin, das könnte ich nicht. Also das wäre für mich, boah, Wahnsinn.
Es ist auch tatsächlich hart.
Da ziehe ich meinen Hut vor, wirklich.
Also, ja.
Die Hündin, die ich eben vor Fumiko hatte, ne, die hatte ich auch. Das war nicht so ein Hund, wie ich haben wollte. Das war einfach der erste Hund, den sie mir gezeigt haben. Und ich dachte, oh, die ist so süß, die nehme ich mit. Alles gut.
Ja. Also, was ich so vielleicht sagen kann, dass eigentlich alle Hunde richtig cool waren und ich super viel Freude immer hatte, weil das Schöne eigentlich an dieser Pflegestelle ist eigentlich, die Entwicklung von dem Tier zu beobachten. Und das, auch wenn es hart ist, irgendwie das Tier nochmal abzugeben, aber wenn man halt die richtige Familie gefunden hat, und das ist halt ganz wichtig, dass man sich die Zeit nimmt, so lange auch zu suchen, bis die Familie oder die Person da ist, wo du sagst, jetzt kann ich den Hund dahin gehen lassen, jetzt fühle ich mich wohl damit. Ne, man hat trotzdem Trennungsschmerz, das ist keine Frage, aber man kann dann sagen, das ist einfach jetzt das richtige Leben für diesen Hund und dann fühlt sich das einfach gut an. Diese Entwicklung von, man hat ein Foto, wo der Hund total verloddert irgendwo im Dreck sitzt, in Rumänien, Spanien oder sonst irgendwo, verängstigt und wirklich nicht gut anzuschauen einfach, weil es einem das Herz zerreißt. Bis zu diesem Punkt zu sagen, wow, dieser Hund ist jetzt stabil, diesem Hund geht's gut, der hat Freude, der spielt, der rennt durch die Gegend, der freut sich am Leben, und zu sagen, das gibt einem einfach so ein gutes Gefühl, das geleistet zu haben.
Ja, du hast denen ja ein neues Leben geschenkt in dem Sinne, ne? Das ist ja auch gerade das Schönste, glaube ich.
Ja, genau, das fühlt sich richtig schön an auch. Ja,
glaube ich.
Ja, guck, das sind doch coole Schlussworte. Genau, also wir machen ja noch eine Folge zusammen und reden da dann darüber, wie das ist, den Hund zu vermitteln mehr. Ja, aber das wird dann halt den Rahmen jetzt gerade sprengen. Und ja, Dirk.
Würde ich sagen, machen wir dann im Teil 2 weiter. Vielen lieben Dank, Zuhörer, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Teil.
Bis dann.